Hast du schon mal von der Drinks Company Holy gehört?
Holy Energy?
Holy Energy.
Am Ende des Tages ist uns Holy bekifft auf der Couch eingefallen. Matthias Horsch von Holy Energy. Wenn ich heute eine Direct-to-Consumer-Marke baue, also ein eigenes Produkt für den Konsumenten auf den Markt bringen möchte, wie kriege ich das eigentlich hin, eine Erfolgsstory zu bauen? Und das Spannende an Holy ist, als Firma bereits seit anderthalb Jahren profitabel. 50 Leute, das heißt, der Umsatz pro Mitarbeiter beläuft sich auf circa, wenn nicht sogar über 1 Million Euro pro Person. Und ich habe versucht, mit Matthias einen Weg zu finden, hier mal reinzugucken, wie kriege ich das eigentlich hin, eine Erfolgsstory zu bauen.
Ja, als wir mit Holy angefangen haben, ich wusste nicht, für was Direct-to-Consumer steht, weil ich es nie im Studium oder was gelernt hatte. Am Launchtag haben wir dann über 20.000 Euro Umsatz halt am ersten Tag gemacht, ja, einfach aus dem Stand. 22 ist dann echt nochmal ziemlich stark explodiert. 23 haben wir dann abgeschlossen mit bisschen über 20 und dieses Jahr haben wir uns dann doch nochmal mehr als verdreifacht.
Welche Funktionen haben Sie aufgebaut? Wann? Welche Hebel haben zu welchem Zeitpunkt funktioniert? Und dann aber auch, wie denkt man Marke? Wie erreichen wir die ersten Kunden? Wie entwickeln wir von da aus weiter? Aber auch, was machen wir in-house, was machen wir nicht?
Was aus diesem Influencer-Marketing, wo wir am Anfang WhatsApp-Gruppen sich entwickelt hat, das sind halt inzwischen über 1000 Creator, Creatorinnen. So, es haben sich dann im zweiten Jahr spätestens eigentlich immer drei Wachstumshebel und in denen denken wir immer noch sehr stark rauskristallisiert. Thema 1 ist Internationalisierung, die Distribution hochzufahren. Das dritte Thema.
Da sind wir einmal komplett durch die Firma Holy gegangen, in der Zeitachse, in der Produktachse und in der Organisationsachse, um uns das anzugucken. Ich bin super dankbar, dass Matze so offen hier drüber gesprochen hat. Ich wünsche viel Spaß mit der Story von Holy. Hier ist Matthias Horsch von Holy Energy. Du hörst Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Matze, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
Danke, Fabi, dass ich hier sein darf.
Holy, ich habe es dir bei uns im ersten Gespräch gesagt, so, ich verbinde es immer noch mit dem Energy-Gedanken, weil ich meine am Ende irgendwie Energy sehr viel Werbung dafür gesehen, eine lange Zeit und auch in klaren Zielgruppen. Und ich glaube, da kommen wir auch eigentlich zum allerersten Punkt, weil was ich mich immer frage, heute macht ihr macht Hydration, ihr macht Iced Tea, ihr macht Energy eben als erstes Produkt, was rauskam. Wenn man anfängt, so eine Marke zu denken,
yeah.
Wie habt ihr über Go-to-Market nachgedacht? Wie habt ihr über Positionierung nachgedacht, um zu sagen, okay, wo ist überhaupt Platz für uns in der Welt, wo es eigentlich ja doch ein großes Angebot an Energy gibt, ein großes Angebot an Boostern gibt und alles, was es so, der Markt ist ja jetzt nicht bespielt.
Yeah. Ja, 100%. Ich meine, mal kurz die Gründungsgeschichte in der Nutshell. Also vor knapp 3,5 Jahren habe ich mit meinen zwei besten Kumpels, Freddy und Philipp, Holy wirklich im Wohnzimmer gegründet. Wir hatten uns am Anfang verschiedene Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle angeschaut, ja, und sind dann tatsächlich auf pulverbasierte Energies im Gaming-Markt aufmerksam geworden. Ja, da gab es auch schon verschiedene Mitwettbewerber. Wir hatten uns die Produkte dann bestellt, hatten es mal probiert und das klang damals so random für uns, dass wir uns dann tatsächlich einfach gesagt haben, wir hatten früher immer viel Softdrinks selber auch getrunken, viel Energy, aber auch eben Iced Dehydration. Hatten uns das Produkt bestellt, probiert und dann ist einfach Schritt für Schritt wirklich gekommen, dass Gaming am Ende des Tages dann wirklich eher eine Go-to-Market jetzt 3,5 Jahre später rückblickend war, ist uns dann erst über Zeit bewusst geworden und dass es jede Menge Sinn macht, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen.
Lass uns mal ganz kurz über so große Visionen und alles sprechen. Ja. Ich meine, heute sagt ihr, okay, wir wollen irgendwie den Softdrink-Markt revolutionieren und wollen da einiges verändern. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn man da loslegt, ist dann einfach nur, wir wollen überhaupt mal ein Produkt auf den Markt bringen, was Leute kaufen, oder ist dann von vornherein so eine große Vision im Spiel und man sagt, hey, wir wollen auf jeden Fall das so riesig machen?
Nee, also 100%. Ich glaube, was bei uns im Wohnzimmer damals viel vorhanden war, war Naivität. Das war wirklich einmal, also wir wollten Unternehmer stetig werden. Ich kenne Freddy schon seit über 20 Jahren, beste Freunde, Philipp auch schon seit über 10 Jahren und was klar war, dass wir Unternehmer stetig werden wollten. Und uns eben diese verschiedenen Themen angeschaut. Und die Vision, dass wir sagen, hey, Holy ist wirklich eine gesündere Alternative zu Softdrinks und kann man blöd gesagt das Coca-Cola des 21. Jahrhunderts werden, das ist tatsächlich dann erst so über die ersten 1-2 Jahre entstanden, ja, und macht jetzt natürlich rückblickend jede Menge Sinn für die letzten 3,5 Jahre und auch gibt uns jede Menge Motivation für alles, was noch vor uns liegt.
Was waren so die Dinge, wo du dachtest, holy shit, hätte ich gewusst, dass ein Pulver oder ein Getränk in Pulverform vorzubereiten, so crazy wäre, dann weiß ich nicht, ob ich das überhaupt hätte machen wollen.
Die Dinge, die so verrückt sind,
Ich denke, die gesamte Reise am Ende des Tages, ne? Also, wie schon gesagt, was wir am Anfang vor allem viel hatten, war Naivität und Schritt für Schritt einfach Dinge gemacht, ja, und schon in der, bevor wir überhaupt gelauncht sind, also zwischen, hey, wir machen das, bis, hey, wir sind dann, also es war so Frühjahr 2020 und an den Markt gegangen sind wir dann im Frühjahr 21, also da war fast ein Jahr, irgendwie so 9 Monate Produktentwicklung zwischendrin und selbst schon das war eine absolut verrückte Zeit, wo wir irgendwie gedacht haben, ah ja, wir launchen 3 Monate später, ne? Und dann gab es Lieferverzögerungen, das war ja der erste Covid-Sommer damals. Und wir haben irgendwie wochenlang an Themen gearbeitet, wie irgendwie unserem ersten Shopify-Shop und sonst was und dann gemerkt, oh nee, fuck, wir laufen voll in die falsche Richtung, wieder zurück und so weiter. Also ich denke, rückblickend, was die Reise wirklich ausgemacht hat, wo ich mir denke, so, oh wow, das war jede Menge, war wirklich diese einfach Millionen von kleinen Schritten, wo wir immer links oder rechts abgebogen sind, dann mal wieder einen Schritt zurückgegangen sind, wieder in eine andere Richtung gegangen sind, uns neu erfunden haben, mal enttäuscht wurden, kleine Entscheidungen, Leute kennengelernt. Ne? Also ich denke, eine Sache, die wir jetzt so in Jahr 4 auch immer mehr realisieren, wenn wir zurückgucken, wie dankbar wir gegenüber einfach unglaublich vielen Leuten sind. Und das sind nicht nur irgendwie unsere Kollegen und Kolleginnen im Team, ne? Oder irgendwelche Stakeholder wie Investoren, Supplier. Sondern das sind oft auch Friends and Family, random Kundengespräche aus der Community, die uns irgendeine Idee gegeben haben. Und dann hat man teilweise erst ein Jahr später gemerkt, so, oh fuck, das hat gerade nochmal voll den Werdegang vom Unternehmen geändert. Und ich glaube, das war so, ja. Also rückblickend ist das auf jeden Fall ziemlich wild.
Wir kommen gleich nochmal auf Go-to-Market zurück. Aber für Go-to-Market brauche ich eine Marke.
Yep.
Und wenn ich mir euer Auftreten angucke und sowohl von Socials als auch generell alles, dann habt ihr von vornherein versucht, sehr viel Wert auf Marke und Auftreten zu legen. Wie ist der Prozess gewesen, um für euch einmal so dieses Commitment zu haben von, hey, okay, Conviction, wir wissen genau, diese Marke wollen wir machen. Weil von, ich will was im Softdrink-Space machen und ich will dann in Pulverform was machen, hin zu, okay, unsere Marke heißt Holy, die sieht so aus, ja, diese Art von Design, da durchläuft man ja mehrere Schritte, das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen einmal mit den Finger schnippen.
Ja, es ist spannend. Auch da die Antwort am Anfang, sehr viele Dinge intuitiv, die jetzt rückblickend jede Menge Sinn machen. Ne? Also Fredi, Philipp und ich haben alle drei BWL-Background, aber tatsächlich also ein bisschen Finance-mäßig. Also keiner von uns war jetzt super Marke. Affin, wir hatten dann, oder ich denke, was so ein bisschen im deutschsprachigen Raum oft, wenn man sagt, oh, das ist eine coole Marke, dann denken die Leute ja oft an was Visuelles, okay, das sieht cool aus, ne, also ein Starting Point war sicherlich, okay, wie sieht denn dieses Produkt eigentlich aus, ne, damals, keine Ahnung, von Design gehabt, sind irgendwie online gegangen, 99designs.com, hatten so einen Contest für 500 € oder was ausgeschrieben, hatten dann die verschiedenen Designs, also Briefing geschrieben, Designs kamen zurück, hatten verschiedene Designs, unseren Freunden und der Familie gezeigt, alle so, ah ja, das ist vielleicht ein bisschen besser als das andere oder bis uns dann irgendjemand mal den Mut hatte, gesagt hat, hey Leute, das ist alles scheiße, nehmt mal irgendwie noch mal ein bisschen Geld in die Hand und holt euch vernünftige Designerinnen, hatten dann damals Annika und Sandra, unsere zwei Designerinnen kennengelernt, wo inzwischen auch echt nach 4 Jahren eine tiefe Freundschaft entstanden ist und haben uns da Schritt für Schritt rangetastet, ja, du hattest jetzt gefragt, hey, warum waren da irgendwie Tiere vorne drauf oder den Markennamen Holy, ja. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, oh, wir haben uns das irgendwie, also wir hatten ganz viele Namen zum Beispiel gebrainstormt, ja, es gibt sogar ein Social Media Video, wo wir das erzählen. Am Ende des Tages ist uns Holy bekifft auf der Couch eingefallen. Und jetzt klar, rückblickend 3,5 Jahre später können wir sagen, hey, das macht jede Menge Sinn, das ist irgendwie ein kurzer Name, der bleibt super einfach im Kopf, den kann man erweitern durch die Produktlinien, Holy Energy, Holy Iced Tea, Holy Hydration, da kann man die Community, den Holy Squad drumherum bauen, da hat man unser Büro, den Holy Temple, Holy funktioniert international sehr gut, ne? Leute wissen, wie man es buchstabiert und. Damals tatsächlich hatte sich das einfach sehr intuitiv richtig angefühlt und ich denke so dass viele von den wichtigen Entscheidungen, die wir die letzten 4 Jahre getroffen haben, dann doch die gemeinsame intuitive unternehmerische Intuition von Fredi, Philipp und mir waren oder Leuten um uns rum. Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Story. Ja, soll ich noch ein bisschen über die Marke, was die ausmacht, ausmachen? ich glaube, wie wir über Marke inzwischen nachdenken, ja, ich hatte ja gerade gesagt, deutschsprachiger Raum ist oft sehr aufs Visuelle. Eine Anekdote oder ein Bild, was wir oft intern benutzen, ist, hey, Holy ist eigentlich wie ein Restaurant. Ja? Wir haben das Produkt, das ist nämlich das Essen auf dem Teller, ne? Welche Küche ist das? Ist das Tapas oder ist das deutsche Küche? Ist das Shared Plates oder eine große Portion? Was für einen Preispunkt hat das? Welche Add-ons gibt es vielleicht? Was kann man dazu buchen? Und so weiter, das ist so das Produkt. Ne? Und die Marke drumherum, ja, ist die ganze Experience in dem Restaurant. Ne? Das fängt an von, okay, wie ist die Webseite? Wie ist der Reservierungsprozess? Wie komme ich da hin? Wie sieht das von außen aus? Steht da jemand, der mich anlächelt? Wie sind die Tische und Stühle? Ist das bequem? Wie fühlt sich das Papier vom Menü an? Wie ist das Licht? Dann so die Community zum Beispiel, so ein bisschen die anderen Leute im Restaurant. Ne? Möchte ich mit den Leuten assoziiert werden? Ja oder nein? Gibt der Kellner oder die Kellnerin mir ein Gutsel am Ende, wenn die Rechnung kommt? Und so weiter und so fort. Ne? Und am Ende des Tages ist unsere Marke für uns jede Menge Kleinigkeiten, ja, oder was ist Kleinigkeiten, aber jede Menge verschiedene Puzzle-Pieces, zum Beispiel, wenn du bei uns auf Trustpilot gehst und unsere Kundenbewertung liest, ja, ein Riesenteil unserer Marke ist ein echt geiler Kundenservice, ja, die Leute im Holy Squad in unserer Community, die wissen einfach, okay, wenn sie bei Holy was bestellen, irgendwie ein Problem haben, das Paket zu spät kommt, irgendwas nicht, sie werden persönlich gegrüßt, ja, irgendwie mit Vornamen auch angesprochen, haben da ein Gesicht dazu, die kriegen schnelle und kompetente Hilfe. Ja, wenn wir Fehler machen, dann überkorrigieren wir die gerne, sind einfach super kulant bei gewissen Themen und. Und das ist halt wirklich so die beste Definition von Marke, die ich in letzter Zeit gehört hatte, war von ein paar amerikanischen Kollegen so, hey, Brand is what people say about you. Ja, also am Ende des Tages, das Takeaway davon für Marke ist für mich, hey, was sagen die Kunden über dich? Ne? Der Kunde entscheidet am Ende des Tages, was die Marke ist. Und ich glaube, diese Kundennähe hat uns von Anfang an echt ausgezeichnet, dass wir auf den Kunden, auf die Community gehört haben, versucht zu verstehen, okay, was treibt die, und dann darum gebaut haben. Ja, ein paar Beispiele. Ich glaube, Produktentwicklung zum Beispiel. Ja, wir haben super viel so Themen gemacht, Community-Flavor. Hey, was für ein Flavor wollt ihr? Hatten irgendwie immer auch durch Direct-to-Consumer, wo wir angefangen haben, den direkten Kundenzugang, haben uns Service gemacht, haben gefragt, hey, zum einjährigen Jubiläum, welchen Community-Flavor willst du? Welche Farben von den Thermoshakern möchtest du haben? Und. Ja. Haben kleine Geschichten erzählt in unserer Facebook-Gruppe zum Beispiel. Also es gibt so viele kleine, coole Geschichten, wo wir irgendwie, während wir skaliert haben, einfach die Extrameile oder das Unskalierbare gemacht haben. Wir haben ein gutes Beispiel, was Freddy, mein Mitgründer, gerne erzählt. Go-to-Market damals. Ja, das war November, Dezember 2020, ja, also wir hatten dann erste Prototypen, wussten, es dauert noch ein paar Monate, bis wir launchen, und hatten das Testerprogramm ausgerufen. Ja, was wir am Ende des Tages gemacht haben, war damals zu sagen, hey, schau mal, es gibt schon verschiedene Wettbewerber am Markt und wir haben ein Produkt, was wir glauben, was besser schmeckt, ne? Und wie verkaufen wir Geschmack online? Ja, wir müssen die Leute irgendwie zum Probieren bringen. Ja, also was wir dann gemacht haben, Freddy, Philipp und ich, an Weihnachten 2020, also bevor wir gelauncht sind, sind auf Instagram gegangen, sind bei unseren Mitwettbewerbern auf die Instagram-Seiten, ja, und haben wirklich die Follower angeschrieben und haben gesagt, hey, wir sind drei beste Freunde aus Berlin, wir launchen hier eine Alternative zu ja, den Namen der Competitor, können wir dir mal drei Proben kostenlos zuschicken, ja, und hier ist der Link, sign dich ab, und wenn du den Link noch deinen Freunden und Freundinnen schickst, ja, kannst du zum Beispiel, wenn fünf andere Leute sich noch zum kostenlosen Testerprogramm absignen, dann kriegst du, sobald wir launchen im April, 5 Euro Discount, und der am allermeisten Leute referred, kriegt irgendwie eine Jahresflatrate Holy und so weiter, ja. Und ich weiß noch, wir haben am so 23. Dezember oder was angefangen, und wir hatten so eine Slack-Integration, die immer jemand, wenn sich jemand beim Typeform abgesigned hat, kam so eine, so, hey, Glückwunsch, jemand hat abgesigned. Und am ersten Tag, wir schreiben halt super vielen Leuten, landen da überall irgendwie im Spam-Folder auf Instagram bei den Leuten. So alle 10 Minuten kommt also ein Ding rein. Wir denken so, boah, fuck, kriegen wir das wirklich skaliert. So am zweiten Tag ging das dann halt schon ein bisschen schneller, ne? Weil Leute das dann weitergeschickt haben, gesagt haben, okay, komm, kostenloses Ding, solange das kein Scam ist und die nicht irgendwas mit unseren Adressen machen, wird es schon passen. So, Tag 3 dann, und wir waren halt wie verrückt, haben so gemerkt, okay, das wird schneller und schneller und schneller. Und an Tag 3 dann konnten wir dann wirklich wie so ein Graphen sehen, ja, Da kam dann, also gefühlt im Sekundentakt, ja, also wir mussten am Ende vom dritten Tag, so am 26. Dezember oder was dann, dieses Programm schließen, weil wir 5000 Tester und Testerinnen hatten, ja, und wir gesagt haben, fuck, wir wissen nicht mehr, wie wir überhaupt so viele Samples produzieren können und so weiter. Und diese 5000 Leute, denen hatten wir mal ursprünglich im Typeform versprochen, hey, Ende Januar schicken wir euch die Samples zu, ja, und dann wird es April, Schritt für Schritt. Gab es wieder Lieferverzögerungen und die haben wir dann, Fabian, wir hatten ja vorhin kurz über die authentischen Instagram-Stories am Anfang geredet, für deine Zuhörer, wer sich das mal anschauen will, kann mal auf unser Instagram gehen und so ganz nach rechts den Oldster. Das war wirklich das Early Community und Brandbuilding, ja, wo wir irgendwie selber unser Gesicht in die Kamera gesteckt haben und gesagt haben, hallo, liebe Leute, so, wir sind kein Scam, so, ihr kriegt wirklich eure Proben, es dauert bloß gerade noch und by the way, hier, das machen wir gerade und wir zeigen euch irgendwie den Fortschritt und hier ist, hier sind wir beim Packaging-Produzenten und hier und können schon ein bisschen aussuchen. Da hatten wir irgendwann mal ein paar mehr Samples, dann haben wir die mal rausgeschickt, dann haben wir erst ein UGC gekriegt und, ja. Zu was das dann am Ende des Tages geführt hat, dass halt wirklich, also wir, diese Periode von dem Testerprogramm bis Anfang April oder Mitte April, als wir dann gelauncht sind, 25. April sind wir gelauncht, haben wir jeden Tag auch Sprachnachrichten in unseren DMs mit denen gemacht. Haben basically den Customer Service die ganze Zeit gemacht. Ja, Leute sind dann gefolgt, waren so richtig Teil der Reise. Ja, und ja, am Launchtag haben wir dann über 20.000 Euro Umsatz halt am ersten Tag gemacht. Ja, einfach aus dem Stand. Und das war echt wie so ein kleiner Nukleus von der Community, die eben auch ein wichtiger Teil unserer Marke ist, die sich dann nach und nach entwickelt hat, viele geile positive Nebeneffekte hat, wie zum Beispiel halt viel Word of Mouth, also Mundpropaganda getrieben hat und. Also in der Nutshell, Brand am Anfang sehr viel intuitiv gemacht, einfach Kundennähe, Fokus auf den Kunden, den Leuten zugehört und das irgendwie versucht, ins Produkt zu übersetzen, aber auch in unsere Kommunikation, in unsere Markenstory zu übersetzen und das dann Schritt für Schritt ausgebaut.
Habt ihr... Also ich meine, es gab die Zeitverzögerung, die habt ihr kommuniziert, dann hattet ihr die, da habt ihr die Samples rausgeschickt und dann hattet ihr irgendwann den Launch oder kam das Sample rausschicken und Launch relativ zur selben Zeit?
Wir hatten dann eine Woche vor dem offiziellen Launch, also wir sind dann wirklich, muss dir mal die Instagram-Stories angucken, ist echt geil und auch geil, dass du mich fragst, ich hatte schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, wir sind dann so Mitte April, wir hatten jeden Tag beim Supplier angerufen, kriegen wir endlich die Samples, die Leute steigen uns auf, sind dann runter nach Sachsen gefahren mit dem Auto und damals mit Raffi, unserem ersten Kollegen, in so einem Multivan irgendwie runtergefahren, haben die Samples dann selber abgeholt, haben dann im Auto angefangen zu packen und da waren halt auch wieder die kleinen Details, was ich gerade meinte, in diesem Restaurantbild, die kleinen Details haben halt wirklich gezählt. Wir haben nicht einfach drei Samples in den Briefumschlag gesteckt, sondern hatten halt noch einen Flyer, wo wir von jedem von diesen 5000 Leuten halt den ersten, also den Vornamen hingeschrieben haben. Ne? Das haben wir dann im Auto schon auf der Rückfahrt angefangen, die ganze Zeit Instagram-Stories gemacht, im Büro von Foodlabs und beim Pre-Seed-Investor dann damals, haben dann freitagsabends irgendwie schon 10 Freunde und Family gewartet, die uns dann geholfen haben, die Dinger noch zu packen, haben das wieder mitbegleitet, haben die Sachen dann am nächsten Morgen hingebracht und dann hatten wir die Samples sozusagen eine Woche vor Launch rausgeschickt, dann kam über die Woche nach und nach UGC rein, Leute haben gesagt, oh, das ist der coolste Flavor und das ist der coolste Flavor, Leute haben, also es war wirklich wie so Mini-Viralität halt in dieser Tester-Gruppe und genau, und dadurch, dass Leute dann eben schon probiert hatten und uns auch einfach diese emotionale Verbindung zu uns schon hatten durch die 4 Monate an Content, wo sie richtig das Gefühl hatten, dass sie uns schon kennengelernt haben, waren dann halt echt viele bereit zu kaufen und dann auch viele von denen sind immer noch loyale Kunden und Community-Member 4 Jahre später. Ein paar von denen arbeiten jetzt bei uns im Kundenservice. Ja. Also unser kompletter Kundenservice hier im Berliner Team, teilweise remote, sind tatsächlich alles Holy Squad-Member, die irgendwann gesagt haben, hey, ich habe richtig Bock für Holy zu arbeiten. Ja.
Bis zum Launch, wie groß war euer Team? Also bestand das aus 3 Gründern und Designern, weil du es vorhin gesagt hast, oder wer war da alles dabei?
Nee, genau. Also wir waren tatsächlich zu dritt, Freddy, Philipp und ich. Dann kamen Annika und Sandra, die beiden Designerinnen als Freelancer dazu, haben uns auf der Seite unterstützt, sind wie schon gesagt inzwischen sehr involviert im Unternehmen. Wir haben inzwischen auch ein paar Inhouse-Designer und Designerinnen. Und dann hatten wir noch bei Launch tatsächlich Raffi, unseren allerersten Kollegen, ja, ähnlich wie die Profile von vielen anderen Leuten am Anfang, recht generalistisch so. Bei Foodlab stand immer über dem Kühlschrank Hunger Beats Experience, und das war auch oder ist immer noch zu großen Teilen sehr stark unser Motto, wie wir die Organisation sehen. Ja, klar, braucht es dann ab einer gewissen Größe auch Leute, die gewisse Dinge schon mal gemacht haben in gewissen Bereichen und so weiter, aber gerade unsere eigene Story hatte uns da immer sehr. Also Fredi und ich waren damals 25, direkt aus der Uni. Philipp hatte schon 2 Jahre Arbeitserfahrung. Aber wir hatten uns auch immer jung und hungrig gesehen. Also tatsächlich, als wir mit Holly angefangen haben, ich wusste nicht, für was Direct-to-Consumer steht, weil ich nicht irgendwo, oder für was DTC steht, weil ich nicht im Studium oder was gelernt hatte. Und dachten aber immer, hey, das, was wir dann machen, wieder in dieser Restaurant-Denke, ist eigentlich keine Raketenwissenschaft. So, was wir machen, und was viele geile Businesses aus unserer Sicht machen, ist ein gutes Produkt, was wirklich irgendwie Probleme bei der Kundschaft löst, ja, gepaart mit einer coolen Marke, die wirklich emotionale Bindung und Differenzierung auch noch schafft. Wenn du das so als Yin und Yang siehst, ja, und einfach schaust, hey, dass du das Bescheid an den Kunden distribuierst und die Kunden glücklich machst, ja, und dann drumherum natürlich noch die Unit Economics und die Marktgröße passen, ja, dann war das für uns immer ein Thema von, klar, okay, du musst irgendwie neue Kunden ranholen und musst die glücklich machen, und dann kommen die wieder, ne? Und im besten Fall sind die so happy mit deinem Produkt und deiner Marke, dass sie ganz vielen Leuten davon erzählen, ja, und dann, das ist wie so ein Flywheel, und am Ende des Tages musst du eigentlich nur noch Marketing-Dollars oben drauf schütten, um das Ganze zu beschleunigen, ne? Und ich glaube, die Wahrheit zumindest für uns die Wahrheit trifft auf viele Businesses zu, ganz egal, ob das irgendwelche großen Multimilliarden amerikanischen Unternehmen sind oder eben das Lieblingsrestaurant um die Ecke. Gutes Produkt, gute Marke, ist gleich glückliche Kunden.
Wenn wir uns jetzt mal ganz kurz gerade Direct-to-Consumer, was du angesprochen hast, angucken und auf Holy gucken, wenn wir uns Unit Economics anschauen, was würdest du sagen, ist da die wichtigste, was sind die wichtigsten Komponenten, auf die ich jetzt Kunde achten muss, wenn ich jetzt loslege und sage, okay, ich habe ein Produkt und ich würde aus einem Produkt und ein paar Kunden, die gerne was kaufen, gerne ein funktionales Business bauen, was man auch skalieren kann. Was muss denn meinen Unit Economics gegeben sein?
Ja, ich denke, wenn du die komplette P&L runterdenkst oder Gewinn- und Verlustrechnung, dann musst du natürlich einmal schauen, hey, was sind eigentlich die Produktkosten? Ja. Wie wir am Ende über die P&L denken, okay, du hast den Verkaufspreis, hast die Mehrwertsteuer runter, hast die Produktkosten runter, Logistik und Payment, ja, dann bist du Bedeckungsbeitrag 2, da hast die Marketingkosten und dann bleibt irgendwas übrig, und davon musst du dann zumindest bei einer gewissen Phase der Skalierung den Overhead decken, und alles, was da unten drunter übrig bleibt, ist dann Profit, ne? Und ich denke, verschiedene Businesses und verschiedene Consumer Package Good oder Direct-to-Consumer-Dinger haben natürlich ein unterschiedliches Margenprofil oder eine unterschiedliche P&L. Ich denke, was außerdem wichtig für unseren Erfolg war, ja, und das hat natürlich Ähnlichkeiten zu gewissen Supplements zum Beispiel und so weiter, ist wirklich relativ gesunde Margen, aber auch ein gutes Repeat-Verhalten, ne? Das macht natürlich inhärent die Reise oder das Businessmodell ein bisschen schwieriger, wenn Leute nur einmal kaufen, gar nicht wiederkommen, ne? Also das ganze Geschäft am Ende des Tages, was wir machen, ist ja schon sehr stark darauf aufgebaut, zumindest das Online-Geschäft, auf einer Logik von, hey, was zahlen wir für Neukunden, ne? Customer Acquisition Cost, und wie viel Customer Lifetime Value produziert der Kunde dann über die Lifetime eben. Und wenn man in der Logik ist, ist es natürlich super, wenn regelmäßig Wiederkäufe passieren. Ich meine, wie das bei uns so ein bisschen ist, kannst du, wenn die Leute das Video gucken, hier auch sehen, wir haben sehr viel so Probierpakete, ne? Also sowohl für Energy, also für Iced Tea, also für Hydration, haben wir eben die Probierpakete, verschiedene Geschmäcker, das ist oft das Einstiegsprodukt, Leute kaufen sich das online, probieren es mal aus, probieren die verschiedenen Geschmäcker, finden einen Geschmack, der ihnen schmeckt, oder vielleicht auf 2 oder 3, und kaufen diesen Geschmack dann in einer großen 50er-Tab, nennen wir die, also wirklich mit Löffel drin, dann haben wir natürlich noch jede Menge Drinkware außenrum, Merch, alle möglichen Themen, ja, und so kann dann wirklich ein gesundes Wiederkaufsverhalten, das kann natürlich ganz unterschiedlich sein, manche Leute kaufen immer wieder den gleichen Geschmack, andere Leute probieren sich total wild durch, es gibt jede Menge Leute, die über die Produktkategorien hinweg wechseln, ja, oder ausprobieren, ja, die sagen, hey, ich will eigentlich, trinke normalerweise Energy, aber stopp mal, Hydration ist ja auch cool, das kann ich während dem Sport oder im Gym zum Beispiel trinken, weil es Elektrolyte und Mineralien hat, ne. Also da gibt es jede Menge Themen, aber ja, ich denke, zu deiner Frage, Unit Economics sind sehr wichtig, um Business, zumindest wenn du ein bisschen schnell und profitabel auch skalieren willst, und sollte auf jeden Fall ein Thema sein, was man sich genau anguckt, und was man, ja, also was man nicht unterschätzt, weil es einfach extrem wichtig ist, um ein gesundes und nachhaltig erfolgreiches Geschäft aufzubauen.
Weil du es gerade so in den Vordergrund gerückt hast, was würdest du als eine gesunde Customer Acquisition Cost, also CAC to LTV, Lifetime Value, Ratio und Verhältnis setzen?
Also kommt natürlich immer sehr stark drauf an, und unser Business funktioniert gerade sehr stark darauf, dass wir sagen, hey, nach 6 Monaten möchten wir einen Kunden eigentlich refinanziert haben. Da gibt es auch andere Denkweisen drüber. Ist natürlich dann am Ende des Tages auch eine Cashflow-Thematik, zu sagen, hey, wie lange kann ich denn den Kunden vorfinanzieren, bis der Kunde sich rechnet. Wir glauben da mit 6 Monaten eher einen konservativen Approach zu haben. Es gibt natürlich auch Businesses oder Geschäftsmodelle, die man deswegen mit 12 Monaten, 24 Monate, whatsoever. Außerdem unterscheidet sich das Verhältnis natürlich auch sehr je nach Kanal, ne? Wir haben Akquisitionskanäle für Kunden, wie zum Beispiel Influencer-Marketing, wo wir sehen, hey, stopp mal, da haben wir nicht nur niedrigere Kundenakquisitionskosten, ja, sondern auch sehen wirklich einfach mehr Loyalität hinten raus. Ja. Also nicht jeder Kontakt vorne, ja, wo du den Kunden herkriegst, ist natürlich gleich viel wert. Ja. Andere spannende Sache, die wir immer wieder sehen, Mundpropaganda ist einfach ein echt geiler Marketingkanal, ne, weil du hast irgendwie Kunden von dir, die schon überzeugt sind, die im besten Fall wirklich für Produkt und Marke brennen, ne, und die erzählen das und die lassen vielleicht auch mal ihren Kollegen auf der Arbeit oder irgendwie den Boyfriend daheim oder was, das Produkt mal probieren, ja, und dadurch hast du natürlich auch wieder eine ganz andere Loyalität, vor allem bei einem Produkt wie unserem, was halt echt vor allem den vollen Wert entfaltet zu Hause und auf der Arbeit, ne, weil da hast du irgendwie einen Wasserhahn, da ist es super angenehm, da musst du den Pfand nicht zurückbringen, und. Hast du ja selber deinen Coke Zero Pfand noch zum Runterbringen?
Das ist noch der kleinere Teil am Pfand, aber ja, andere Story. Und dann der andere Punkt, Retention. Ich meine, auch keine Ahnung, ob du jetzt die Zahl auf den letzten Prozent genau weißt, aber was würdest du sagen, ist eine gesunde, in eurem Fall, es kann sich halt nur auf dein Produkt beziehen, es gibt ja andere Produkte, die eine andere Konsumierbarkeit haben, eine andere Volumina innerhalb des, wie lange kann ich das verwenden und hier und da, wann ist es aufgebraucht, aber was ist für euch eine gesunde Retention Rate? Also wie häufig, wenn ich jetzt Kunde bin, wie viele von den Kunden, ist wahrscheinlich die eine Frage, sollten dann auch wieder kaufen nach dem ersten Kauf?
Ja. Yeah. Genau, also hast ja verschiedene Aspekte, hast natürlich, hey, wie viele Leute kommen nach dem ersten Kauf wieder, ne, so Second Order Rate, hast die Frage, wie hoch ist die Basket Size und die Frequency von den Wiederkäufen, hast die Frage, okay, churnen die Leute irgendwann hinten raus weg, wir sehen es natürlich immer mehr, auch Kohorten von wirklich 4 Jahren, ja, und sehen einfach, das macht uns so viel Glauben auf, dass das Business sich echt noch deutlich weiterentwickeln kann die kommenden Jahre, worüber wir sicherlich auch noch sprechen werden, sehen, dass einfach Loyalität und Product Adoption sehr, sehr hoch ist. Wie wir konzeptionell über Retention nachdenken, ist wirklich wieder Produkt und Marke im Mittelpunkt. Ne? Wenn das Produkt einfach, das ist unglaublich wichtig, dass Leute es in den täglichen Habit einbauen, dass Leute verstehen, für welche Anwendungsfälle sie es nutzen können, dass Leute das richtige Produkt vor allem auch kaufen. Ne? Gerade wenn es um eine Zweitbestellung geht, ist natürlich unglaublich wichtig, dass die Produkterfahrung am Anfang geil ist. Gleiches gilt mit der Marke, ne? Dass die Leute die Community und den Content und. Und dann haben wir natürlich noch den ganzen Bucket von Retention Marketing, wo wir wirklich über alle Marketingkanäle hinweg immer wieder probieren, die Leute auch zu aktivieren. Das ist auf der einen Seite natürlich CRM, also E-Mail-Marketing, Offline-Flyer, WhatsApp, was wir tatsächlich seit Launch auch gespielt hatten. Das sind Community-Kanäle wie Facebook-Gruppe, Discord. Das sind die Influencer natürlich auch. Ne? Wir sehen die vor allem auch für die Neukundenakquise, aber in Wahrheit natürlich gerade auf den Streaming-Plattformen wie einem Twitch oder so weiter und so weiter. oder in Instagram-Stories und sind die natürlich auch immer wieder und wir geben denen tatsächlich auch viele Anlässe dazu, irgendwie coole neue Flavor-Launches, coole Geschichten, die wir erzählen und sind hier natürlich auch ein Treiber von Loyalität und Retention. Ja, aber also Produkt, Marke und dann die Aktivierung wirklich über Retention-Marketing. Ja.
Jetzt hattet ihr irgendwie 20.000 Euro Umsatz am ersten Tag und habt seitdem irgendwie 4 Jahre gebaut. Ja, wo steht ihr heute?
Ja, gute Frage. Wo stehen wir heute? Am Ende des Tages, also wie sich das Business so ein bisschen entwickelt hat, um dir ein Gefühl zu geben, wir sind damals April 21 gelauncht, hatten dann einen höheren, mittel- bis hohen, sechsstelligen Betrag bis Jahresende 21. 22 ist dann echt nochmal ziemlich stark explodiert, können wir auch gleich ein bisschen über die Gründe reden, hat sich grob verzehnfacht, ja, so ein mittlerer, einstelliger Millionenbetrag. 23, also letztes Jahr, haben wir dann abgeschlossen mit bisschen über 20, ja, und auch profitabel. Und dieses Jahr haben wir uns dann doch nochmal mehr als, oder planen noch, das Jahr läuft ja noch, mehr als verdreifacht. Genau. Und die Ambition für die nächste Jahre ist wirklich auch weiterhin, also in unserem Kopf, also double, double, double. Wir glauben, können wir auch gleich noch so über die Gründe oder über die Wachstumshebel sprechen, aber wir glauben echt, dass wir aus Holy in den nächsten Jahren eine globale Omnikanal Better for You Softdrink Brand bauen können. Genau. Worauf wir besonders stolz sind, dass das Geschäft auch seit über 1,5 Jahren inzwischen profitabel ist, ja, wirklich durchgehend. Und das ist auch was, ja, wo wir einfach immer sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass wir.
In der Startup-Welt muss man fragen, auf Unit-Economics-Basis oder auch auf Jahresbasis komplett?
Auf Jahresbasis komplett. Genau. Nee, dass wir einfach immer gesagt haben, hey, Startup ist für uns auch so ein bisschen aus wenig viel machen. Ja, also viel von dem unternehmerischen Startup-Kreativgeist kommt ja da zu sagen, hey, wir finden Kreative, wir haben vielleicht nicht die Marketing-Budgets von Coca-Cola, ja, aber wir finden kreative Wege, wie eben dieses Tester-Programm zum Beispiel vorhin, worüber wir vorhin gesprochen haben, finden kreative Wege, aus unseren begrenzten Ressourcen viel zu machen. Ja, das ist so ein bisschen, wo Freddy Flümmel, das ist what Startup is about für uns. Und umso mehr hatten wir uns da auch einfach selber immer sehr accountable gehalten, zu schauen, dass wir nicht irgendwie in alle Richtungen schießen und alles gleichzeitig machen und, sondern wirklich mit viel Fokus, viel Sequenzierung, auch viel Frugalität, ja, dass man gesagt hat, hey, wir wollen verstehen, wenn wir 1 Euro investieren, was kommt denn zurück und so weiter. Ein gesundes Business auch, wie schon gesagt, die Unit Economics haben natürlich immer geholfen und was uns dann tatsächlich bei dem Thema auch wichtig war, dass wir einfach geschaut haben, hey, dass wir die Organisation immer so effizient und klein halten, ja, dass wir wirklich ein cooles, High-Performing-Team haben, und ein Overhead, der so überschaubar ist, dass er auch das Business mal in schwierigeren Zeiten vielleicht trägt.
Wie viele Leute seid ihr heute?
Wir sind heute knapp 55, 60 Leute ungefähr, also Vollzeit-Leute, ja, genau.
Wie ist aus, wir machen irgendwie ein bisschen mehr als 500.000 Umsatz im ersten Jahr, wir machen ein bisschen mehr als 5 Millionen Umsatz im zweiten Jahr geworden? Also was war das immer noch ein Produkt, eine klare Positionierung und erstmal Vollgas? Gab es da schon eine zweite Kategorie? Gab es da mehrere Positionierungen mit demselben Produkt? Weil für euch gibt es ja ganz viele Wege, irgendwie zu expandieren.
Erstes Jahr. Tatsächlich wussten wir eben, also es gab schon Mitwettbewerber und wir hatten das Verständnis, also es klang immer so, okay, wie groß können denn pulverbasierte Energy Drinks im Gaming Space wirklich sein? Und wir wussten basierend auf Zahlen von Mitwettbewerbern, dass gerade so das, was wir in den ersten Jahren erreicht haben, durchaus auch im Gaming Space. Also wir haben tatsächlich im Gaming Space angefangen, was wir dann so nach einem halben Jahr oder was, oder generell über die Jahresrückblick, zwei Sachen, die wir recht schnell gelernt haben, war A, Leute möchten auch was Koffeinfreies. Ja, also ein Feedback, was wir viel von den Kunden bekommen hatten, war, hey, Holy, das schmeckt total lecker, aber ich kann das abends nicht mehr trinken, weil da ist irgendwie Koffein drin. Oder hey, ich würde total gerne 5 Liter Holy trinken am Tag, aber das geht nicht wegen dem Koffein. Ne? Das war so das Erste. Und das Zweite, was wir dann auch nach und nach teilweise vom Kundenfeedback, teilweise auch durch Ausprobieren im Influencer-Marketing gemerkt haben, stopp mal, Holy, das ist eigentlich gar nicht nur für zum Gaming. Ne? Das Produkt macht auch total viel Sinn auf der Arbeit. Ja? Berufsgruppen können wir gleich ein bisschen drüber sprechen oder zu Hause oder beim Sport und so weiter. Und basierend auf den beiden Learnings ist dann eben in Jahr 2 Eistee und in Jahr 3 Hydration hingekommen. Aber zu deiner Frage, im ersten Jahr kam das Wachstum tatsächlich nur von Energy, teilweise ein bisschen in der Produktkategorie Erweiterung. Also wir hatten ein paar neue Geschmacksrichtungen. Ja, wir hatten mal ursprünglich bei dem Testerprogramm mit 3 Geschmacksrichtungen angefangen. Heute haben wir inzwischen über 30 Geschmacksrichtungen über die Kategorien hinweg. Und das war tatsächlich dann ein großer Wachstumstreiber im ersten Jahr, als wir dann mal den 4. Flavor und den 5. Flavor, ne? Weil mit 3 Flavoren kannst du natürlich auch nicht alle Geschmacksprofile abbilden. Ja, unser Flavor-Portfolio war immer ein Mix aus irgendwie fruchtige Flavor. Ja, oft haben wir eine bekannte Frucht, sowas wie Himbeer, dann mit was ein bisschen unbekannter, ein Jutsu, ja, so eine japanische Zitrusfrucht.
Noch nie gehört.
Gemixt. Ja, genau, so Himbeer-Jutsu, klang ganz spannend, ne? Haben aber inzwischen auch so Klassiker wie ein Pfirsich-Eistee und sonst was dann im Sortiment und. Ja, also Flavor-Erweiterung in der Energy-Kategorie war im ersten Jahr ein großes Thema. Im Influencer-Marketing ging es dann recht schnell, wie ich gerade gesagt hatte, in Richtung Berufsgruppen. Das war so das erste Mal, als wir aus dem Gaming raus sind, dass wir gemerkt haben, hey, stopp mal, das Produkt, nämlich eine gesündere, ja, also wenn unsere Kunden fragen heutzutage, was finden die geil an Holy, so die Kurzfassung ist geiler Geschmack mit gutem Gewissen zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, also geiler Geschmack. Geschmack ist wirklich so das Wichtigste. Wir nehmen dann Zucker, Kalorien raus, packen funktionale Inhaltsstoffe rein und machen das Ganze in Pulver, was das Ganze natürlich deutlich nachhaltiger macht. Das ist das gute Gewissen. Ja. Und dann das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach auch super, wenn du überlegst, dass normalerweise zahlst du für Better-for-You-Produkte, ja, wenn du jetzt an Oatly oder Beyond Meat denkst, zahlst du ja eher ein Premium. Ja, dass du sagst, okay, ein Liter Oatly ist teurer als ein Liter Milch. Das Geile bei Holy ist halt, dass ein Holy Energy günstiger ist als ein Red Bull zum Beispiel. Ne? Und so dieses.
Man muss dazu sagen, nicht in der Anschaffung, weil am Ende kaufe ich mir ja entweder, also weil ich ja am Ende eine größere Packung kaufe. Egal, ob ich Probierpakete kaufe, bin ich auch schon bei über 20 Euro, um die mal zu bestellen. Oder dann irgendwie dann die ganze Portion. Aber auf die, oder die ganze Packung, aber auf die Portion gerechnet, komme ich dann günstiger raus.
Hundertprozentig. Und es ist auch ein Riesenthema, ne? Den Dreisatz irgendwie mal schnell und einfach potenziellen Kunden zu erklären. Das war immer wieder eine Herausforderung online und das ist gerade auch beim Einstieg in Handel tatsächlich ein Riesenthema, worüber wir gleich noch sprechen können. Genau, Berufsgruppen, so also diese Value Proposition und Garlic schon mal mit gutem Gewissen zum günstigen Preis, hey, stopp mal, das macht auch bei voll vielen Leuten Sinn, die nicht nur zum Beispiel zu Hause zocken, sondern Berufsgruppen in Richtung im Krankenhaus funktioniert unser Produkt mega gut. Ja, bei allen Themen, wo Nachtschicht oder Schichtarbeit irgendwie ein Thema ist, LKW-Fahrer, Polizei, Feuerwehr, Handwerksberufe und. Ja, da hat es einfach total gut funktioniert, weil Leute gesagt haben, gerade wenn Kunden sonst sich irgendwie 3, 4 Red Bull am Tag gekauft haben morgens, ne, und die dann über den Tag verteilt haben, hat das Produkt einfach total viel Sinn gemacht. Das hat mir dann sehr stark eben auf der einen Seite durch Kundenfeedback, auf der anderen Seite durch Influencer-Marketing immer mehr gecheckt und so ist es dann gekommen. Genau, das war vor allem das Wachstum im ersten Jahr.
Also 2021 noch?
2021, genau.
Das heißt, in 2022 wurde es dann schon die Frage, wie können wir das bestehende Produkt in neue Gruppen bringen? Also sowas wie neue Berufsgruppen, ja. Aber auch, wie können wir den bestehenden Kunden mehr geben? Also quasi diese zwei Themen parallel schon gedacht?
Ja, es waren eigentlich es haben sich dann im zweiten Jahr spätestens eigentlich immer 3 Wachstumshebel und in denen denken wir immer noch sehr stark rauskristallisiert. Thema 1 ist Internationalisierung, ja, wo wir mal ursprünglich in Deutschland angefangen haben. Extrem früh, also gerade ein paar Wochen nach unserem Deutschland-Launch in Frankreich gelauncht sind. Fun Fact, nicht wegen irgendeiner Marktgröße oder so, sondern unser erster Kollege, der Rapper, der konnte Französisch. Von daher sind wir damals dann nach Frankreich gegangen, haben die Webseite irgendwie übersetzt, haben auch so ein Testerprogramm in Frankreich gemacht und.
Ist das Testerprogramm jetzt Teil des Playbooks für alle Launches?
Ja, also wir sind bisher seitdem nur noch in, also neben deutschsprachigen Raum und Frankreich sind wir dann nur noch Anfang diesen Jahres in England gelauncht und da hatten wir tatsächlich, da hatte der Community Manager Curtis auch wieder ein Testerprogramm gemacht.
Okay, got it.
Genau. Also Internationalisierung ist ein Handlungsstrang oder ein Wachstumsstrang. Distribution, ne, wo wir dann wirklich jetzt die ersten 3 Jahre eigentlich fast nur online waren, irgendwann mit Amazon oder fast nur Direct-to-Consumer, wirklich eigene Shops, dann irgendwann bisschen Amazon-Geschäft noch draufgehört haben, was aber relativ überschaubar ist, gegeben dem Gesamtkuchen, und jetzt eben in den Handel gehen. Und das dritte Thema für Wachstum, Produkterweiterung, Zielgruppenerweiterung. Ne? Und da hattest du, wie schon gesagt, dann im zweiten Jahr kam das Thema dann auf Zielgruppenerweiterung Richtung Berufsgruppen, und eben durch das Learning von was Koffeinfreien hatten wir dann Sommer 22, also in dem Jahr, wo wir dann von mittelsechsstellig auf mittelsiebenstellig gewachsen sind, hatten wir dann im Sommer 22 den Eistee gelauncht, was dann das erste koffeinfreie Produkt war, hat dann dafür so Antioxidantien, Ballaststoffe, Superfood drin, ja, also am Ende des Tages ja ein Better for You Eistee.
Spannend. Wenn wir uns in demselben Jahr Team angucken, wie habt ihr euch da weiterentwickelt? Also von ihr drei, zwei Freelance-Designerinnen und Rafa,
ja.
Was hat sich da entwickelt? Wer waren die ersten Funktionen, die ihr hinzugezogen habt?
21 Launcher, kurz nach Launch, zwei Themen, die dann recht schnell einfach sehr arbeitsintensiv wurden, war einmal dieses Community-Management, diese Magie, die wir selber da die ersten paar Monate wirklich durch Sprachnachricht, das hatten wir in dem Moment schon verstanden, schau mal, das ist wirklich wichtig, dass wir das gescheit besetzen, und hatten dann unsere zweite Kollegin, die Cynthia, dazu geholt, die war dann wirklich Community-Management gemacht, war dann auch sehr viel das Gesicht in der Community, und das war ein Thema, also Customer Support und Community Management war ein Thema. Das zweite Thema, wo dann recht schnell neue Kollegen und Kolleginnen dazu kamen, waren tatsächlich Partnerschaften, also Influencer Marketing. Vor allem, das war sehr der Tatsache geschuldet, dass wir viel mit kleineren Creatoren angefangen haben, ne? Also wirklich nicht gleich irgendwie zur Agentur gerannt sind und gesagt haben, hallo, hier 50.000 Euro, buch mir bitte 3 große TikToker, sondern extrem auch wieder aus dem Community-Gedanken so rangegangen sind, dass wir gesagt haben, stopp mal, okay, was ist Influencer-Marketing eigentlich? Influencer-Marketing, wir leihen uns ja zu gewissen Maßen das Vertrauen von der Community an den Creator aus für Werbezwecke. Ne? Und dafür muss natürlich A, eine Community bei dem Creator sein, ne? Also wirklich Engagement und irgendwie ein geiles Ding. Und da muss Vertrauen sein, auch zwischen Creator und Community. Ne? Und da hatten wir tatsächlich sehr stark drauf geguckt. In den frühen Tagen sind extrem viel, ich hatte ja vorhin gesagt, wir waren auch sehr immer bedacht drauf, okay, ich stecke einen Euro rein, was kommt raus? Es sind extrem viel an kleinere Mikro-Creator rangegangen, vor allem im Gaming-Space war das damals noch sehr dankbar, weil die vor allem im Food-and-Beverage-Bereich dann noch nicht besonders kommerzialisiert waren. Die fanden die Story auch cool, wir hatten die wirklich, alles, was wir mit der Community gemacht haben, auch bei den Creators gemacht, WhatsApp-Gruppen mit den Leuten, sehr direkt interagiert, die Leute auch anrufen, die Leute mal eingeladen, irgendwie Gesicht gezeigt, ja, dass die verstanden haben, so hey, die meinen es irgendwie ernst, die Jungs, die haben ein cooles Produkt, das Produkt hat immer geholfen. Ne? Also das wird ja, ich meine, Partnerschaften, Influencer-Marketing ist natürlich auch eine vertriebliche Tätigkeit, und wenn du ein geiles Produkt hast und eine coole Marke, das hilft natürlich auch dabei. Genau, aber durch diesen Ansatz, den wir gefahren haben, dass wir wirklich gesagt haben, hey, wir schreiben ganz viele Leute an, wir machen viel auch so Hybrid-Deals oder am Anfang sogar wirklich vor allem Deals basierend auf Kommission, ja, haben wir da dann recht schnell Unterstützung im Team gebraucht. Also Nummer 4, 5 und 6 war dann alles 3 Partnerschaften, Deutschland sind auch immer noch im Team, echt super. Das wurde dann, also wenn du jetzt heute drauf guckst, ist das jetzt auch eine der größten Jobfamilien bei uns im Unternehmen, auch in den beiden Country-Teams UK und Frankreich. Genau, was kam dann noch irgendwann dazu? Ende des ersten Jahres kam dann noch Operations dazu. Moritz damals war so unser erster Seniora-Hire mit richtig Arbeitserfahrung, Head of Operations, auch immer noch da. Genau, und Moritz hatte dann vor allem gesagt, ging es dann einfach darum, okay, da waren es dann irgendwann, als es dann von 6-stellig in 7-stellig ging, waren es dann auf einmal echt viele Bestellungen. Und da musste, wir hatten immer sehr fähige Partner aus dem Rund, zum Beispiel die Logistik hier Hive aus Berlin, ja, die damals zur gleichen Zeit umfällt. Franz, Oskar und Leo angefangen hatten, Hive zu gründen. Mit denen sind wir sehr gemeinsam gewachsen. Jetzt über die letzten Jahre sind dort immer noch Happy Kunde. Produktion war auch immer ausgelagert. Aber das musste dann auch mehr und mehr koordiniert werden. Ja, und das waren dann sehr prozessuale, strukturelle Themen, wo wir im Gründerteam dann auch irgendwann gemerkt haben, hey, stopp mal, das ist vielleicht nicht unsere Kernstärke. Ja, und da dann schon aktiv angefangen hatten, auch die Kompetenzen ins Team reinzuholen, die uns dreien vielleicht ein bisschen gefehlt haben damals. Und ja, aber also deine Frage dann bei dem mittel-siebenstelligen, also so nach einem Jahr waren wir immer noch ein relativ kleines Team, also 10, 15 Leute vielleicht. In Frankreich ging dann das gleiche, habe auch Partnerschaften.
Ich glaube, mehrere Punkte, die spannend sind. Punkt 1, das sind ja 10, 15 Leute, sagen wir mal 15 Leute. Wir nehmen mal irgendwo zwischen 5 und 7 Millionen, so was da wahrscheinlich bei rausgekommen ist. Dann hast du 300.000, 400.000 Umsatz pro Person, wer vorhin aufgepasst hat. Bei knapp über 20 Millionen im 2023 und dieses Jahr verdreifachen, landest du bei über 60 Millionen. Dementsprechend bei 55 bis 60 Leuten bist du jetzt inzwischen bei fast 1 Million oder über 1 Million Umsatz pro Mitarbeiter. Das heißt einmal das, ihr habt es geschafft, diesen Skaleneffekt hinzubekommen, dass ihr effizient bleibt als Organisation, bedeutet aber auch, und das hast du gerade schon angesprochen und mir fast ein bisschen vorweggenommen, aber ist okay, das ist sehr gut, da wollte ich hier genau jetzt nämlich hin. Ihr habt euch sehr klar Gedanken gemacht, was machen wir in-house und was nicht.
Ja.
Wenn du dir die Wertschöpfung anguckst von Holy, warum habt ihr euch entschieden, zum Beispiel zu sagen, Logistik, Produktion etc. ist nicht das, was wir selber machen müssen, weil ihr hättet auch 200 Leute sein können, um das Ganze zu bauen.
Ja. Ja. Also erstmal Kompliment an dich, Fabian, dass du gut mitgerechnet hast. genau, über die Operating Leverage, also über die Effizienzsteigerung auch im Unternehmen, was vielleicht mitskalieren musste, people-seitig gesehen und was wir jetzt relativ lean halten können, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Genau, Produktion. Ich denke, die zwei großen Themen, die sonst, wenn ich hier im Berliner Ökosystem rumgucke, die inzwischen, würde ich sagen, die meisten Direct-to-Consumer-Brands nicht selbst machen, aber es gibt durchaus Ausnahmen, sehen Produktion und Logistik. Ne? Für Produktion und Produktentwicklung hatten wir sehr früh das große, große Privileg mit Simrise zusammenzuarbeiten. Das ist ein DAX 40 Unternehmen, globales Flavorhouse, wo wir hier über den Berliner Kontakt gekommen sind, wie so ein Startup-Programm, einfach dort vor Ort genau die richtigen Leute kennengelernt haben, super coole Produktentwickler, einen super coolen Key-Accounter, die wirklich auch an uns und die Mission von Holy geglaubt haben. Ja, sprich, da haben wir immer noch eine sehr geile Partnerschaft, dass wir einfach, wir nehmen auch das, was unsere Community, unsere Kundschaft sagt, ne, die Flavor-Menschen und so weiter, reden da regelmäßig, entwickeln die Produkte gemeinsam. Ja, das ist echt cool. Und dann die wirkliche Produktion, die dann, wie du gesagt hast, normalerweise sehr arbeitsintensiv ist, haben wir dann recht klassisch ausgelagert zu sogenannten Lohnabfüllern. Haben da einige sehr kompetente Partner gefunden. Verpackungen dann auch, die großen Dosen wirst du vielleicht online kennen. Das ist auch ein super cooler Lieferant aus Sachsen. Das ist eigentlich die Müsli-Dose in die Hälfte geteilt. Ja, also sprich, das gab schon alles. Da gibt es einmal Leute, die haben eine extrem tiefe Kompetenz. Die sind es auch gewohnt durch andere Firmen. Also zum Beispiel dieser Lieferant aus Sachsen für die Dosen, der hatte davor auch Foodspring gemacht und My Müsli und so und kannte auch schon diese Erfolgsgeschichten. Dann steht, oh, das ist jetzt vielleicht noch klein, aber das kann wirklich einfach mitwachsen. Ja, er hat uns da auch sehr mit offenen Armen damals empfangen und von daher war es da recht schnell auch einfach aufgrund der Kapitalintensität, ne, das wären ja wahrscheinlich wirklich Millionen Investments gewesen, wenn wir gesagt haben, oh Gott, wir wollen selber abfüllen und wir wollen eine eigene Produktionslinie und das Geld hatten wir damals schlichtweg auch noch nicht, also das war relativ schnell klar, dass wir das auslagern. Und dann Logistik, hatten uns tatsächlich auch angeguckt, hatten uns dann wieder, um vorhin zu dem P&L-Thema zurückzukommen, angeschaut, okay, was kostet denn, was darf das denn kosten, was darf das denn bei einem Neukunden kosten, wie groß ist denn so ein Probierpaket bei Holy, wie groß wird es denn dann bei deiner Bestandsding, wie schicken wir, ich habe ja gesagt, wir sind recht früh nach Frankreich gegangen, wie schicken wir Produkte nach Frankreich und so weiter und hatten dann auch über ein Intro damals eben Franz von Haif kennengelernt und hatten da einfach auch direkt den unternehmerischen Spirit gemerkt und verstanden, hey, stopp mal, die haben dann ganz anderes prozessuales Verständnis und wenn wir gemeinsam mit so einem fähigen Partner arbeiten, sind wir wirklich in der Lage, uns auch mal auf unsere Kernkompetenzen zu fokussieren, vor allem kundenseitig die Produktentwicklung, kundennahe Produktentwicklung zu machen, ja, eine geile Marke aufzubauen über verschiedene Themen, Community, Content und so weiter. Und das Ganze dann wirklich mit einer gewissen Exzellenz in der Exekution über die Marketingkanäle zu distribuieren.
Und das heißt eigentlich, um es zusammenzufassen, ich glaube, da ist wahrscheinlich auch jeder mitgekommen, ihr habt gesagt, okay, wir können die Marke bauen, wir können die Kunden erreichen, wir machen uns Gedanken, was wollen wir als Produkt haben und das distribuieren wir und darauf, und wir bauen die Community, muss man dazu sagen. Und das ist das, was wir dann auch in den 50, 60 Leuten, die jetzt da sind, vereinen wollen. Und wir kümmern uns genau darum und bei allem anderen überlegen wir uns, wer ist der beste Partner, der mit uns mitskalieren kann.
Hundertprozentig. Und das Thema, ich meine, wir hatten jetzt Produktion und Logistik angesprochen, weil das traditionell zwei Bereiche sind, wo du natürlich echt viele Leute benötigst. Ja. Aber das Thema gilt für ganz viele andere Themen. Ne? Also wir hatten teilweise über die Jahre und teilweise ist es auch so ein Zyklus-Ding, dass man in der einen Phase macht es total Sinn, das draußen outzusourcen, ne? Irgendwas von einem Partner oder von einer Agentur zu lernen. Dann macht es irgendwann ab einer gewissen Größe auch Sinn, aus einer Investment-Sicht, ja, oder aus einer IP-Sicht gewisse Themen in-house zu holen und. Also wir haben ein ganzes Netzwerk an geilen Leuten außenrum, die uns irgendwie unterstützen. Das ist alles vom Steuerberater, Anwälte inzwischen, unglaublich viele. Ne? Das sind aber auch Themen wie Media-Buying-Agenturen teilweise. Kreativ hatten wir sehr, sehr lange alles in-house, ist inzwischen so ein Mix. Also wir haben echt ein geiles In-house-Kreativ-Team an Copywritern, Videografen, Cuttern. Grafikdesign, ja, arbeiten da aber auch inzwischen immer wieder mit so einem Netzwerk, wo wir einfach sehr, also wo wir Leute immer wieder kennengelernt haben, müsst ihr ja auch kennen von vielen Leuten, die auf der Couch hocken, gute Leute ziehen gute Leute an, ne, und da gerade im Kreativbereich haben wir ein paar geile Video-Freelancer zum Beispiel, die uns dann ab und zu mal bei einzelnen Projekten, ja, oder ein Fotograf haben wir zum Beispiel nicht in-house, ja, da arbeiten wir hier mit jemandem aus Berlin zusammen, der dann auch die Produktfotoshootings und so macht. Und ja, also summa summarum, ja, ich denke, es ist unglaublich wichtig, wie vorhin gesagt, Fokus und Sequenzierung auf die richtigen Dinge, ja, und oft ganz genau zu verstehen, was können wir als Organisation abbilden und als Gründerteam und was können wir nicht, ja, und wo suchen wir uns lieber kompetente Hilfe, sowohl außerhalb des Unternehmens als auch dann jetzt in unserer jetzigen Phase inzwischen immer mehr einfach fähige Seniore, Leute, die einzelne Themen Richtung Supply Chain, Finance, wenn wir jetzt CFO neuerdings, Director of People, solche Themen, wo einfach die vielleicht auch mit Skillsets, die transferierbar sind von Unternehmen zu Unternehmen, dass wir uns wirklich darauf fokussieren können, worin wir glauben, besonders gut zu sein.
Jetzt sitzt du hier auf der Couch und sagst, ja, dieses Jahr, ne, verdreifachen wir uns von irgendwie oder mehr als verdreifachen wir uns von irgendwie über 20 Millionen Umsatz. Das heißt, ihr neuer Umsatz sind irgendwie über 40 Millionen, der dazukommt. Sagst, okay, nächstes Jahr und die Jahre danach wollen wir uns weiterhin verdoppeln. Das heißt, egal wo genau ihr dieses Jahr rauskommt, da müssen mehr als 50 Millionen Neuumsatz oder mehr als 60 Millionen Neuumsatz draufgepackt werden. Da kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere, der hier zuhört, sich denkt so, okay, krass, das ist schon erstmal ein Statement. Was sind denn die größten Probleme, wenn man sagt, okay, wir haben eine gewisse Größe erreicht und wir müssen jetzt gucken, dass wir dieses Momentum auch wirklich schaffen, aufrechtzuerhalten?
Ja, ja, sehr gute Frage, Fabian. Insofern auch das Wort Momentum. Wir fahren echt seit Jahren auf einer sehr, sehr positiven Momentumwelle. Ja, und das ist uns auch, was uns wichtig ist, dass genau das Momentum, ja, nicht nur, da geht es gar nicht nur um extern, sondern vor allem auch intern, so dieses, hey, ja, klar, die Verdoppelung kommt, dass es auch beibehalten. Wie wir drüber nachdenken und nach den größten Problemen fragst, auf der Nachfrage, also die letzten 4 Jahre, was die letzten 4 Jahre gemeinsam haben, auf der Nachfrageseite hatten wir tatsächlich nie Probleme, weil jetzt könnte man, oder ein Thema am Anfang war immer, okay, wie groß ist denn der Markt für pulverbasierte Getränke im Gaming-Space und so weiter, dann haben wir die Zielgruppen erweitert, haben die Produkte erweitert und. Und wenn du halt heute unsere knapp 800.000 Online-Kunden und Kundinnen fragst, ja, 95% von denen nutzen Holy als Alternative für ein Monster, Red Bull, Coca-Cola, Lipton Eistee und so weiter und ersetzen halt einen Teil ihres At-Home- und At-Work-Konsums durch Holy. Ja, und dadurch bist du halt dann recht schnell auch Teil vom Softdrink-Markt, ja, der halt echt, ich will nicht sagen unerschöpflich ist, aber einer der größten Consumer-Märkte der Welt ist. Ja, von daher auf der Nachfrageseite, dadurch, dass wir immer smart erweitert hatten und internationale Märkte, Produkterweiterung, Distribution, ist aus unserer Sicht noch lange kein Ende in Sicht. Ja, selbst im Kerngeschäft, also Kerngeschäft für uns aktuell Deutschland, Frankreich, online, sehen wir da aktuell immer noch sehr, sehr viel Momentum und Wachstum. Ja. Die Probleme liegen bei uns, wenn du jetzt auf die nächsten 12 Monate guckst, sicherlich und auch auf die letzten Jahre, immer mehr auf der Supply-Side. Ne? Das eine Thema ist natürlich Kapital, wo wir happy sind, echt coole Investoren jeweils in der richtigen Phase mit an Bord geholt zu haben und eben profitabel sind seit einer ganzen Weile. Also das war jetzt aktuell nicht mehr die Limitation, wobei auch da hatten wir ja drüber geredet, über Working Capital und wie finanzierst du das Wachstum und wie vorfinanzierst du die Kunden. Ein Thema. Auf der Supply-Seite sonst noch Ideen, ja, Kreativität und geile Leute im Team, da haben wir auch jede Menge. Die zwei größten Themen, wo wir uns sehr aktiv immer Gedanken drüber machen, sind tatsächlich Organisation und Supply Chain. Ja, also auf der Supply-Seite, wie schaffen wir es, diese geilen Menschen, die wir haben? Ja, also wir sagen immer, okay, Exekution oder Organisation ist eine Formel am Ende aus. Die besten Leute einstellen, die besten Leute beibehalten, also retainen und weiterentwickeln, ja, und außenrum die Kulturen, die Systeme bauen, dass die Leute wirklich geil miteinander zusammenarbeiten können. Ne? Weil es ist halt, Unternehmertum ist halt am Ende des Tages ein Teamsport. Und du kannst Elmar Ronaldo auf dem Spielfeld haben, ne? Aber musst halt auch irgendwie gucken, dass die Leute richtig miteinander spielen. Ne? Und Organisation ist da ja ein Thema, wo wir echt auch noch viel Wert drauf legen, zu schauen, dass wir klar wertbasiert und kulturbasiert arbeiten, ja, dass wir aber auch die Sachen, die vielleicht prozessual gelöst werden müssen, mehr und mehr professionalisieren. Und Supply Chain ist sicherlich das zweite Thema, wo wir online einfach aus einer Welt kamen, wo wir immer wieder von unserem Wachstum fast ein bisschen overwhelmed waren, auch mal längere Zeit dann out of stock waren. Mein Mitgründer Freddy kann ein Lied davon singen. Das ist echt, also da sind viele, da ist viel Arbeit reingeflossen und viel, wie sagt man, nicht Tränen, aber also ja, da mussten wir echt viel dran arbeiten. Und da sind going forward, wenn du jetzt nach den nächsten Herausforderungen fragst, tatsächlich so einfach die Skalierung, obwohl du jetzt in Anführungszeichen nur noch von einer prozentualen Verdopplung sprichst in den nächsten Jahren, die wir planen, ja, oder ein bisschen mehr, weniger, ja.
Nur noch.
Nur noch, ja. Ja, nur noch im Vergleich zu vielleicht einer Verzehnfachung, ja, in den Anfangsjahren, ne, sind einfach die absoluten Mengen so groß, ja, die du mehr brauchst, zum Beispiel auf der Supply Chain an Raw Materials am Anfang, ne, aber auch dann an Produkten, an Produktionskapazitäten und, dass wir echt einfach immer mehr mutige Entscheidungen auch treffen müssen, das professionalisieren müssen, sehr genau verstehen müssen, okay, wie groß ist die Nachfrage, also die Demand-Seite verstehen müssen, Cashflow-Thematiken verstehen müssen, unsere Logistik professionalisieren müssen und teilweise inzwischen auch so Themen angehen wie Co-Investment in Maschinen mit Herstellern, ja, oder mit Produzenten eben, hohe Abnahmemengen irgendwo committen für gewisse Produkte, um einfach Produktionskapazität zu sichern und das ist schon du hattest ja am Anfang gefragt, was immer so die Sachen waren, wenn wir zurückgucken, wo wir so, okay, das blows our mind. Ja, das sind genau die Momente, ne? Wenn wir jetzt mal Hive, unserem Logistiker eben oder verschiedenen Produzenten sind, inzwischen sehen, was das für schiere Massen sind. Ne? Also was das für Massen sind an Produkten. Ja, das sind inzwischen deutlich über 100.000 Bestellungen im Monat. Ja, und da gibt es ganz viele Kennzahlen, wo wir da haben, so, die sind inzwischen teilweise so abstrakt, klingen die, ja. Aber wenn du es dann mal vor Ort wirklich siehst, wie da ganz viele Leute irgendwie die Pakete packen, ne, oder wirklich LKW-weise Holy am Warenhaus angeliefert wird und das sind dann die Momente, wo wir auch verstehen, okay, wow, in absoluten Mengen ist das einfach echt inzwischen relativ signifikant. Genau. Und da liegen sicherlich Organisation skalieren und Supply Chain skalieren die größten Herausforderungen going forward.
Wir bleiben mal bei absoluten Mengen. Ich meine, du sagst deutlich über 100.000, dann landet ihr vielleicht irgendwo zwischen 1,5 und 2 Millionen Bestellungen im Jahr. Und wenn ich das verdoppeln will, dann lande ich zwischen 3 und 4 Millionen Bestellungen. Und das kann ich auf zwei Wegen machen. Entweder aus den 800.000 Kunden, die ich habe, werden, keine Ahnung, 1,6 Millionen. Und die führen dazu, das ist jetzt sehr simpel gedacht natürlich, aber oder von den 800.000, der Prozentsatz, der wieder bestellt, erhöht die Frequenz.
Ja.
Im besten Fall beides, kombiniert sich. Und dann kommst du daraus aus deinem Mix irgendwie auf diese Verdopplung. Aber es ist ja trotzdem so ein, okay, erstens, ich muss gucken, dass weiterhin die Retention da bleibt. Das heißt, ich muss meine aktuellen Kunden, hart gesagt, bei Laune halten. So, und ich muss weiterhin Produkt produzieren, wo die sagen, finde ich cool. Und auch, wenn der eine Geschmack mir zu langweilig wird, ich trotzdem dabei bleiben und weitermachen. Oder ich muss halt doch nochmal einige neue Kunden finden. Und jetzt muss man sich dann ja auch Gedanken machen, wo finde ich ein paar hunderttausend Neukunden im Jahr?
Ja.
Und was, wenn man sich das mal angeguckt hat, ich denke, jeder, der sich gerade so ein bisschen vielleicht in der jüngeren Generation befindet und YouTube oder Ähnliches verfolgt, wird mitbekommen haben, dass, oder wird es auch in Zukunft noch mitbekommen, weil es bisher nur auf Prime ausgestrahlt wird und jetzt dann nochmal demnächst erst auf YouTube wirklich groß wird, aber so das Projekt von Fritz Meinecke mit Seven vs. Wild zum Beispiel, wo man halt sagt, okay, das ist ein Millionenpublikum, was das guckt. Das heißt, ihr macht euch ja schon trotzdem Gedanken, wir hatten bisher keine Probleme auf der Nachfrageseite, aber wir müssen halt auch dafür sorgen, dass die nicht kommen. Also, dass wir nicht, we don't run dry. Wir müssen mehr Leute dazu kriegen, dass sie von Holy hören, dass sie, so auf einmal werden die Spendings größer, auf einmal werden die Projekte größer, ihr müsst mehr Massen erreichen und müsst dann auch überlegen, welche unserer Kategorien präsentieren wir eigentlich einem großen Publikum? Was sind so die Gedanken, wenn ihr weiter über Massentauglichkeit denkt? Weil ich meine, das ist ja dann nicht mehr weit entfernt, zu überlegen, okay, wenn Seven vs. Wild ist eins der größten YouTube-Projekte, da passiert viel, inzwischen ausgestrahlt auf Prime. Aber was sind dann die Kanäle, die man eigentlich bespielen will, um wirklich breite Masse erreicht? Da ist ein Teil der Wertschöpfung ist Mikroinfluencer, werdet ihr heute bestimmt immer noch bespielen. Aber bei diesen großen Kanälen, wie guckt ihr da drüber drauf?
Ja, sehr gute Frage. Ich meine, ich hatte gesagt, wir kommen aus einer Welt, wo wir sehr genau 1 Euro rein, was kommt zurück, sehr performance-basiertes Marketing. Ne? Das hat uns jetzt hierhin gebracht und das bringt uns auch noch deutlich weiter, glauben wir. Also um dir ein Beispiel zu geben, was aus diesem Influencer-Marketing, wo wir am Anfang WhatsApp-Gruppen und so sich entwickelt hat, das sind halt inzwischen über 1000 Creator, Creatorinnen, ja, das hat man auf Twitch angefangen, dann viel Berufsgruppen, YouTube, ganz andere Formate, YouTube, Zauberer, Jäger, Angler, wirklich, also geile Sache. Ich bin jedes Mal immer wieder hyped, wenn das Influencer-Team oder Partnerships-Team uns Integrationen auf Slack irgendwie teilt. Weiter auf Instagram, ja, wo wir inzwischen Themen wie den ASC zum Beispiel auch so über klassische Influencer-Muttis, sage ich mal, auf Instagram verkaufen, TikTok, ganz verschiedene Charaktere, Podcasts inzwischen, ja, also wir haben inzwischen auch echt 30, 40, 50 Podcasts, alles von Baywatch Berlin über True Crime Podcasts und, ne, also daraus hat sich schon ein echt bunter Blumenstrauß entwickelt, ja, der, wie du gesagt hast, sowohl bestehende Kunden animiert, mehr zu bestellen, öfter zu bestellen, die up-to-date hält, ja, als auch eben immer noch neue Kunden anzieht. Ja, also wenn du dann überlegst, ich denke gerade auf YouTube, wie du gesagt hast, Seven vs. Wild ist zum Beispiel, wir arbeiten inzwischen auch wirklich mit ein paar der größten deutschen YouTuber und YouTuberinnen zusammen. Wenn du siehst, wie viele Millionen Klicks und Views diese Videos haben, ja, und wir dann intern sehen, okay, so und so viel, vielleicht tausende Neukunden haben wir geholt, da ist ja immer noch eine ganze Menge. Ne? Gerade wenn du sagst, für wie viele Leute in diesen Audiences ist das Produkt wirklich relevant. Ne? Vielleicht hat der Influencer zum Beispiel am Anfang immer nur mit Energy geworben, ne? Und fängt dann an auch Hydration. Und da geht es wirklich dann um Education, um den Audiences klar zu machen, hey, für was kannst du das eigentlich alles benutzen? Du kannst ja auch nochmal eine andere Produktkategorie ausprobieren und. Das sind so die...
Blöde Frage, wie viel Marketingbudget habt ihr im Jahr circa? Weißt du das?
Für ich kann dir sagen, deutlich achtstellig.
Okay.
Und also, ja.
Wenn wir uns den
Monat...
Ja, okay. Das dachte ich mir fast. Aber wenn wir uns den Split angucken zwischen Retention Marketing und Neukunden Marketing, ja, there's a blend, so es hat Überschneidungen, so, aber kannst du das grob beziffern?
Da war jetzt mein Mitgründer Philipp, der in der klassischen CMO-Rolle ist, der bessere Ansprechpartner, aber es fließt auf jeden Fall, also nach meinem letzten Verständnis, deutlich mehr als 90% auf Neukundenakquise. Okay. Ja, also das Retention Marketing. Es hatte eher, wir kommen sehr stark aus einer Logik und auch alle unsere performance-basierten Kanäle werden sehr stark auf Neukunden gemessen. Ja, das ist, wo der Fokus liegt, weil wir einfach merken, hey, da ist noch richtig Potenzial und so weiter. Und dann, wie schon gesagt, im Retention Marketing auch oft, zumindest über die Own Channels, ne, wenn wir ein geiles Produkt und eine geile Marke sind schon mal wichtig, um die Leute bei der Stange zu halten und einfach unsere Kunden glücklich und loyal zu machen. Und dann im nächsten Schritt die eigenen Kanäle, Community Channel, E-Mail, WhatsApp und so weiter, sind natürlich im Vergleich zu den Neukundenakquise-Kanälen, wenn ich Richtung Meta und TikTok, bezahlte Werbung und so weiter denke, relativ günstig. Mhm. Ja, sprich, in absoluten Beträgen geht auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Teil in die Neukundenakquise. So, jetzt haben wir gerade über Influencer ein bisschen gesprochen, performance-basiertes Marketing, was schon ein großer Teil bei uns auch noch, bunter Blumenstrauß. Word of Mouth ist natürlich, wie schon gesagt, auch noch was da reinspielt. Jetzt ist natürlich die nächste Thematik, wenn du jetzt über die Verdopplung in den nächsten 3 Jahren jeweils redest. Okay, wie erreichen wir die nächsten paar Millionen Menschen? Ne? Und wie wir da drauf schauen, einmal wieder über die strategischen Hebel, Internationalisierung, also wirklich einfach neue Leute in neuen Ländern bespielen. Ne? Zum Beispiel unser UK-Markt ist natürlich noch in einer ganz anderen Phase wie jetzt unser deutscher Markt. Obwohl zum Beispiel für Softdrinks der Markt in UK echt groß ist. Ne? Auch der französische Markt ist natürlich noch in einer anderen Phase und. Und da ist auf jeden Fall Internationalisierung jede Menge Wachstumspotenzial, neue Leute anzusprechen und zu loyalen Kunden zu machen. Distribution ist gerade ein Riesenthema für uns, also der Einstieg in den Handel, wo natürlich auch noch so ein ganz, ganz großer Teil von Softdrinks wird natürlich offline verkauft. Ne? Und das ist einfach eine Riesenwachstumschance nochmal für uns, da wirklich ein offline präsent zu sein, die Distribution hochzufahren und das wirklich ein geiles Omnichannel-Konzept zu bauen, ne? Und zu verstehen, dass Customer Journeys komplex sind und dass wir wirklich schaffen, online und offline zusammenzubringen und da was Ganzheitliches zu bauen, dass jeder zu jedem Zeitpunkt an der richtigen Stelle eben das kauft, was er oder sie möchte. Genau, Produkterweiterung auch. Das sind die 3 strategischen Themen. Im Marketing-Mix, wenn wir jetzt drüber nachdenken, wie erreichen wir die nächsten Leute, wird natürlich immer mehr jetzt Brand-Marketing eine Rolle spielen. Ne? Da tasten wir uns jetzt immer mehr dran. Das sind ganz verschiedene Themen. Das sind Themen, die irgendwo in der Mitte liegen, sowas wie 7 vs. Wild, ne? Also wirklich größere Sponsorings. Wir reden auch gerade mit Sportvereinen, ja, also gucken wir uns im Sportsponsoring um, hey, wollen wir ganz viele, was sind die Sportarten? Eishockey, Dart, oder ist es doch der große Fußballverein, ne? Machen in Frankreich zum Beispiel ein Sponsoring mit Olympique Marseille. Also Sportsponsoring ist ein Thema. Ein zweites Thema für uns im klassischeren Brandmarketing ist wirklich Offline-Aktivierung, ja, dass wir sagen, hey, wie schaffen wir Probierkontakte, weil eine Sache, die wir sehr gut verstehen, ist inzwischen, hey, wenn Leute unser Produkt probieren, ja, und ein paar verschiedene Flavor probieren, die Wahrscheinlichkeit, dass es ihnen schmeckt, weil es ein geiles Produkt ist, was echt lecker schmeckt, ja, ist relativ hoch und dass sie dann irgendwie kaufen, gerade wenn die Distribution am richtigen Ort ist, ne, offline und online, und sie es dann sehen, dass sie es kaufen, ist relativ hoch, ne, von daher Probierkontakte sind ein Riesenthema, also Themen wie Festivals, Uni-Programme, ne, Sampling, solche Themen sind neben klassischen Sponsoring-Aktivitäten groß. Was wir bisher noch wenig gemacht haben, Out-of-Home, TV und so weiter, aber auch da, das wird jetzt mit Sicherheit Stück für Stück im richtigen Maße, wenn die Distribution stimmt, anfangen. Kleines Beispiel, wir haben gerade in Österreich unser erstes großes Retail-Listing gelauncht, nämlich mit Spar Österreich, dem größten Händler in Österreich, wirklich landesweit. Ne? Und das hat uns dann zum Beispiel eine Möglichkeit gegeben, zu sagen, okay, komm, wir investieren mal ein bisschen in Brandmarketing in Österreich. Da haben wir zum Beispiel jetzt LKWs folieren lassen, hier auch mit einer Berliner Firma, ne? Wo sozusagen Spediteure die Fläche außenrum vermieten, haben irgendwie LKWs super bunt, auch mit unserem auffälligen Design, die jetzt rumfahren, ne? Und probieren da dann auch wieder verschiedene Sachen zu machen und halt nicht zu sagen, oh ja, okay, das ist jetzt nur eine Out-of-Home-Banner, sondern was wir halt probieren jetzt bei dieser Transition von Performance zu Brand Marketing, dass wir trotzdem diesen Performance-Gedanken nicht verlieren. Ja, und da ist wirklich Philipp, mein Mitgründer, so richtig der Vorreiter, dass er sagt, okay, was müssen wir trotzdem sehen? Ja, vielleicht ist es dann nicht mehr dieses Direct-Response-Marketing, ah ja, okay, so viel Code-Einlösungen und Ding, ne? Aber was könnten andere KPIs sein? Ja, klar, gibt die klassische Zeug, tausender Kontaktpreise und, ja, die wirklich nur auf Reichweite gehen. Aber gerade bei Probierkontakten, ja, könnten es ja auch Scans von QR-Codes sein und, ne? Und natürlich, gerade auch mit dem Einstieg jetzt in den Offline-Handel, nimmt die Messbarkeit bei gewissen Themen ein bisschen ab, ne, oder muss neu gedacht werden. Nichtsdestotrotz ist uns das schon wichtig, dass wir immer uns am Anfang einmal Gedanken machen, bevor wir ein Investment machen, hey, was bedeutet es eigentlich, was möchten wir daraus sehen, ne? Und das dann paaren, sage ich mal, mit unserem unternehmerischen Mut, dass wir auch sagen, hey, Leute, an gewisse Sachen glauben wir auch einfach als Team, ja, und da versuchen wir auch wirklich jetzt inzwischen echt die einzelnen Teams, also so ein Seven versus Wild oder so, das kommt dann inzwischen auch echt aus den Teams, ja, und sagen, hey Leute, wir haben hier geile Möglichkeiten, wie sieht's aus, lasst uns doch mal irgendwie einen Case schauen, dass wir auch so Themen wie Produktkollaborationen immer mehr mit reinnehmen, ne? Es wird zum Beispiel bei Seven Doors Wild dann auch ein Seven Doors Wild Shaker geben, ein spezielles Probierpaket für die Leute, eine spezielle Landingpage, wo wir nochmal sehr genau verstehen, QR-Codes in den Integrationen, dass wir sehen, wie viele Leute das scannen und, dass wir einfach sagen können, hey, von der Investmentsumme X ist ein Teil davon, kommt wirklich performance-basiert direkt zurück, ne? Und einen anderen Teil sagen wir, können wir mit guten Glauben, dass es sich wirklich positiv auf die Brand auszahlt.
Ne? Schon sehr faszinierend. Da wird man auf jeden Fall noch ein bisschen was sehen, gerade wenn du sagst, okay, ne, also alleine, ich glaube, wer sich auf Social Media rumtreibt, aber auch wer dann irgendwie über die nächsten Monate sowohl im TV dann gegebenenfalls, als irgendwie vielleicht beim Lieblingsfußballverein oder bei irgendwas anderem, in verschiedenen Sportarten, die du angesprochen hast, oder dann darüber hinaus im Handel, ne? Also war Österreich die erste Integration oder hast du Deutschland gerade übersprungen, wenn es um Retail geht?
Genau, Retail hat so vor 12 Monaten angefangen, kurz nach unserer Series A, saßen wir jetzt auch mit einem super kleinen Team drauf, meine Founders Associates, 2, 3 andere Leute. Wie das am Ende des Tages angefangen hat, wir mussten uns wirklich am Anfang fragen, hey, wie verkaufen wir dieses Produkt, was wir online haben, ja, was ja schon ein bisschen erklärungsbedürftig ist, was auch relativ hohen Preispunkt hat, wie verkaufen wir das im Handel? Ne? Hatten uns im ersten Tag wirklich ein paar Hypothesen aufgestellt, hey, brauchen Leute im Handel den Shaker? Was ist der absolute Preispunkt, ja, um diese Dreisatzlogik, die du vorhin angesprochen hast, zu umgehen? Denn bei dem Handel hast du natürlich auch immer den großen Unterschied, dass da ganz viele andere Produkte und Konkurrenzprodukte links und rechts hintendran stehen und du nicht irgendwie die komplette Aufmerksamkeit von der Product Page wie in deinem Online-Shop hast. Ne? Und. Wie muss das aussehen? Was müssen wir vielleicht am Packaging ändern, dass direkt verständlich ist, was das ist? Wie muss das Messaging nochmal geschärft werden? Und. Hat ein paar Hypothesen. Haben dann auch ein paar Learnings aus dem Online-Geschäft genommen, hey, was sind die Best-Selling-Flavor und. Und sind da auch wieder sehr mit so einem Test-Iterate-Scale-Approach reingegangen. Ja, wir lieben es, Dinge mal anzutesten irgendwie, ein bisschen in einem Vakuum zu iterieren schnell, ja, und dann wirklich, sobald wir das Gefühl haben, also sobald wir sowohl die Daten als auch ja, die Intuition haben, zu sagen, okay, this kind of works, dann zu skalieren. Das war so der erste Schritt. Zweiter Schritt hatten wir dann wirklich dieses Frühjahr mit ein paar Märkten in Deutschland, eben Edeka-Märkten, sehr verteilt auch, also teilweise wirklich auf dem tiefsten Land, teilweise in der Stadt und. Holy mal getestet, ja, wirklich ins Regal gestellt, waren extrem eng mit den Marktleitern in Kontakt und gesagt, hey, was denkst du, was sollte man da noch ändern, was siehst du sonst so, wo siehst du die Vorteile, haben viel Tastings vor Ort dann im Markt gemacht, wirklich zu verstehen, wie guckt die Kundschaft drauf, kennen die vielleicht Holy auch schon von online, ne, oder ist das gerade was komplett Neues, arbeiten viel mit Zweitplatzierung, also mit so Display-Aufstellern, wo man natürlich nochmal ein bisschen mehr Fläche hat, um wirklich auch zu kommunizieren. Und als wir da dann, das ist natürlich auch wieder, war ein komplett neues Thema für uns, ne? Da sind ganz andere KPIs, die auf einmal eine Rolle spielen, Richtung Rotation, ne? Wie oft dreht sich das Produkt pro Woche, pro Markt und so weiter. Hatten da dann Learnings gesammelt, hatten da dann irgendwann ein sehr gutes Gefühl, dass wir gesagt haben, hey, stopp mal, das funktioniert, ja. nach ein paar Anpassungen. Und sind jetzt im August eben, also gerade vor 2 Monaten, eben Spar Österreich landesweit live gegangen. Gehen jetzt aber auch in mehr Regionen noch in Deutschland live. Also tatsächlich, ja, also ich meine, der Markt in Deutschland ist am Ende des Tages vor allem Edeka Rewe für Food Retail. Da hast du die Drogeriemärkte, wo wir durchaus auch einen spannenden Fit für unser Produkt sehen. Ja, also DM, Müller, Rossmann, hast natürlich Discounter, hast noch kleinere Ketten. Wir sind zum Beispiel bei Famila in Norddeutschland, sind wir schon gelistet und. Hast echt ganz viele verschiedene Themen. Und da sind wir jetzt gerade in der Phase, dass wir jetzt diese Learnings, die wir im Kleinen gemacht haben, jetzt gerade einfach nochmal im Großen bestätigt haben, ja, durch Spar und ein paar andere Listings, und jetzt mit Blick auf nächstes Jahr wirklich über Skalierung nachdenken. Ja, jetzt super geiles Team und für das Thema wirklich eingestellt haben, mit erfahrenen Leuten auch drin, die Supply Chain gerade hochfahren, immer mehr Händler jetzt angehen und auch das Momentum, was wir online aufgebaut haben, wirklich nutzen. Ja, weil tatsächlich, was wir schon sehen, der Handel mag das natürlich auch total gerne schon zu sehen, hey, das Konzept hat online schon funktioniert. Ne? Das ist, man kann natürlich auch nochmal mit einem anderen Selbstverständnis jetzt hingehen, wenn man weiß, hey, man hat schon bald 1 Million Online-Kunden und Kundinnen und kann dann nochmal sagen, hey, schaut mal hier, das ist die Community, so können wir auch online die Community aktivieren, um sie zu dir in den Markt zu bringen und. Und das ist echt cool.
Lots of things, worüber wir in einigen Monaten nochmal sprechen können. Ich glaube, da gibt es vieles, wo wir anknüpfen können, auch zu gucken, okay, wie hat sich das entwickelt? Ne? Was waren dann die weiteren Learnings? Deswegen würde ich fast hier mal so einen Punkt machen und sagen, wir schließen das Ganze ab mit so einer Rückfrage von, hey, wenn ich jetzt gerade D2C-Founder bin, also ich baue meine eigene Marke, will dir einen Konsumenten bringen, was sind die wichtigsten Punkte, die du mir nochmal zusammenfassend mit auf den Weg geben möchtest, wenn ich, sagen wir mal, so zwischen 0 und vielleicht 1 Million oder 2 Millionen Umsatz mache und sage, ich muss jetzt gerade erstmal diesen Moment hinkriegen, dass mir die Kunden das Produkt aus den Händen reißen und ich von knapp über 500.000 auf über 5 Millionen in einem Jahr wachsen kann?
Ja, das ist eine gute Frage und uns wurde die Frage, wir haben die Frage vielen Leuten gestellt, als wir in der Größe waren, und die Frage wurde uns über die letzten Jahre während der Skalierung immer wieder gestellt. Ich denke, die Antwort, die ich inzwischen oft gebe, ist get the basics right. Also es ist einfach extrem wichtig, ein vernünftiges Produkt zu haben. Ja, ein echt gutes Produkt, sich Gedanken über die Marke gemacht zu haben. Ja. Ich glaube, man kann auch erfolgreiche Geschäfte mit einem von beiden bauen, aber ich glaube, um wirklich generational Business zu bauen, muss Produkt und Marke zusammenkommen. Mach die Gedanken über die Unit Economics, wir haben ein bisschen über die P&L gesprochen, mach die Gedanken über die Marktgröße, ja, und wie du vielleicht auch die Marktgröße erweitern kannst, ja, die Marktgröße von unserem Gaming Energy Online ist natürlich nicht die von Softdrink online und offline in verschiedenen Ländern über ganz verschiedene Use Cases, ne? Also es kann sich auch entwickeln, aber mach dir schon mal irgendwie so grob Gedanken darüber. Und wenn die Basics richtig sind, geht es aus unserer Sicht vor allem um Exekution, also die PS auf die Straße bringen, und das ist Unternehmertum wird ja oft, glaube ich, so ein bisschen glorifiziert, ne? Aber das ist einfach auch viel Arbeit, sich die Hände schmutzig machen, die richtigen Leute finden und Leute begeistern auch, ja, mit einer gewissen Weitblick und einer Vision dahinter, schauen, dass man, ja, dass man die PS auf die Straße bringt, dass man jede Menge Spaß vor allem auch dabei hat. Und genau, also was wir immer so ein bisschen intern sagen, und vielleicht fasst das ganz gut zusammen, oder das ist zumindest unsere Wahrheit, ja, wir haben mit dem Team gemeinsam, einfach um unsere Kultur nochmal ein bisschen expliziter zu machen und unsere Werte definiert. Ja, und wenn wir drüber nachdenken, hey, wie schaffen wir jetzt das alles, worüber wir die letzte Stunde gesprochen haben, ja, wie Holy wirklich in eine globale Omnikanal Better for You Softdrink Brand zu entwickeln, sind es wirklich unsere 5 Werte, auf die wir uns fokussieren wollen. Put the Holy Squad first. Ja, also da geht es darum, um geiles Produkt, geile Marke, Kundenfokus, alles, was ich gerade gesagt habe. Do work you're proud of. Ja, da geht es viel drum um wirklich individuelle Exzellenz, aber auch mit einem gewissen Pragmatismus gemeint, langfristig zu denken, nicht zu kurzfristig. Der dritte Value, Surface One Team, ja, zu verstehen, das ist ein Teamsport und das ist wie ein Schweizer Uhrwerk. Ja, und das ist wirklich was, worauf ich extrem stolz bin, mit Freddy und Philipp gemeinsam, dass wir Themen wie Kundenservice zum Beispiel nie irgendwie, oh Gott, das ist ein Cost Center oder was, sondern nee, das ist ein fucking wichtiger Teil von unserer Brand. Ja. Challenge the Status Quo ist der vierte, ja, also dass man einfach immer wieder auch neu denkt, überlegt, was kann man neu machen, fix geglaubte Sachen nochmal hinterfragt und das ist unglaublich wichtig und tut ab und zu weh, ne? Aber das ist wirklich, wirklich wichtig, kreative und neue Lösungen zu finden. Und dann last but not least, der fünfte Value von uns, embrace the wild ride. Und da, das meinte ich gerade mit, so bin ich auch drauf gekommen, wirklich Spaß bei der Sache haben, empathisch zueinander zu sein und einfach auch ein bisschen verrückte Dinge zu machen. Wir waren gerade mit dem Team mit den 60 Leuten in Thailand wirklich und hatten dort nochmal so eine Cocktail-Kampagne gemacht und so. Und das sind natürlich Erinnerungen, die kann dir nie wieder irgendjemand nehmen und die sind sowohl fürs Team als auch für Friedi, Philipp und mich das, warum wir jeden Morgen aufstehen, ne? Und nicht irgendwie nur die Umsatzzahlen oder was. Und genau, und das kann ich nur jedem. Oder das ist unser Blick auf die Sache, wie man erfolgreiches Geschäft baut.
Matze, für alle, die es probieren wollen, ich packe natürlich Holy in die Beschreibung. Kann man sich ja mal angucken. Ich packe dein LinkedIn in die Beschreibung. Ich sage vielen, vielen Dank. Bin mir sicher, dass ich dich oder einen der Mitgründer demnächst nochmal verhaften werde. Dann finden wir nochmal ein paar Themen. Jetzt hat man mal einen Überblick bekommen, wo man alles tiefer reingehen kann. Und da sind ganz viele Themen. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Weiterhin viel Erfolg. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir, Fabi, dass ich da sein durfte. Danke dir.